Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Der Sommer ist zu Ende und das bedeutet, dass die Kinder wieder die Schulbank drücken. Für viele Eltern bedeutet der Schulstart aber auch der Beginn finanzieller Schwierigkeiten. Familien, die in finanzielle Schieflage geraten sind oder auch Personen, Einzelpersonen, Paaren, denen es genauso geht, denen hilft die IFS-Schuldenberatung. Im Studio darf ich dazu jetzt IFS-Schuldenberatungsleiterin Simone Strehle-Hechenberger begrüßen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Guten Tag, Frau Carugatti.
Frau Strehle-Hechenberger, vielleicht ganz zu Beginn generell, was macht die IFS-Schuldenberatung?
Die IFS-Schuldenberatung berät Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Das heißt, einerseits Menschen, die denken, sie sollten eine Beratung, wo es noch kurz vor 12 ist, die eine Budgetberatung in Anspruch nehmen, oder Klienten, wo schon Richtung Überschuldung geht, wo es darum geht, zu klären, sind sie überschuldet, gibt es Möglichkeiten, dass sie ihre finanzielle Schieflage wieder in eine gerade Richtung bekommen.
Wie viele Personen und auch Familien werden aktuell betreut?
Wir haben letztes Jahr rund 3.300 Klienten betreut. Und da hängen natürlich sehr viele Familien dran. Rund 2.400 Kinder sind dann mit betroffen.
Wenn Sie schon von den Kindern sprechen, wie bereits erwähnt, die Schule hat begonnen, der Kindergarten natürlich auch. Wie macht sich das bei Ihnen in der IFS-Schuldenberatung bemerkbar? Kommen jetzt mehr Anfragen?
Ja, der Schulstart kommt ja erst. Wir spüren das vor allem in den regionalen Beratungsstellen des IFS im ganzen Land. Da kommen vermehrt Eltern, die sich Sorgen machen, dass sie den Schulstart nicht stemmen können finanziell.
Wie viel kostet ein Schulstart in Vorarlberg?
Also wenn wir zum Beispiel ein 6-jähriges Kind hernehmen, das erstmals in die Schule kommt, dann rechnen wir mit gut 500 Euro. Also da rechnen wir ungefähr 250 bis 300 Euro kostet diese Liste, die von der Schule an die Eltern übergeben wird, wo vom Turnbeutel über den Werkzeugkoffer die verschiedensten Hefte, Stifte, Ölkrem, ganz viele Dinge draufstehen, die notwendig sind. Und dann kommt auch noch die Schultasche das erste Mal dazu. Und die liegt halt auch in einem Bereich von 100 bis 300 Euro und hat sehr viel mit Zugehörigkeit zu tun.
Kann man generell festmachen, was ein Kind kostet?
Es gibt vom Dachverband der Schuldenberatung Österreichs gibt es Referenzbudgets, wo hochgerechnet wird, allerdings für Österreich, was ein Kind kostet. Und das kostet ungefähr 1.000 Euro im Monat. Also da rechnet man auch anteilige Miete dazu und alle möglichen Ausgaben, die so anfallen. Da kann man für Vorarlberg ein bisschen höher ansetzen, weil wir grundsätzlich höhere Lebenshaltungskosten haben und höhere Mieten.
Wenn man jetzt eine vierköpfige Familie hernimmt, also ein Paar mit zwei Kindern, ohne Luxusgüter in dem Sinn wie Auto oder auch Urlaub einmal im Jahr, was kostet das?
Also ein Paar mit zwei Kindern, da gibt es wieder auch die Referenzbudget der Schuldenberatung und die setzen so einen Rahmen an, dass sie sagen, was braucht man, wenn man in einer Mietwohnung wohnt, kein Auto hat, nicht auf Urlaub hat und eine minimale soziale Teilhabe noch haben möchte. Und dann rechnen sie, da habe ich hier die Liste, das kann man auch im Internet herunterladen. Für ein Paar mit zwei Kindern, also gerechnet eines 7, eines 14 Jahre, wären das Ausgaben von 4.433 Euro netto, die man monatlich braucht. Aber Achtung, das sind Preise für ganz Österreich. Und da kann man gerne noch ein paar hundert Euro drauflegen, weil da wird zum Beispiel mit einer Miete von 1.000 Euro gerechnet. Und das ist für eine vierköpfige Familie in Vorarlberg eigentlich eine sehr günstige Miete. Und klar, die Armutsgefährdungsschwelle sieht 3.600 Euro vor. Das ist eine fiktive Grenze, die in der EU gesetzt wird, also 60% des Medianeinkommens der Bevölkerung. Wenn man weniger als 60% hat, dann ist man an der Armutsgefährdungsschwelle. Und die Schuldenberatung Österreich sagt, und da müssen wir noch ein bisschen dazulegen, weil wir wollen eine soziale Teilhabe und dann bin ich etwas höher.
Ja. Weil Sie von sozialer Teilhabe sprechen, das sind ja auch die außerschulischen Aktivitäten der Kinder, Sportclubs, Fußball, Musikorchester, andere Vereine. Bei wie vielen Familien geht sich das wirklich nicht mehr aus?
Also ich kann jetzt mal für meine Klienten in der Schuldenberatung sprechen und da geht sich vieles nicht mehr aus. Also da sind 150 Euro für eine Musikschule oder 200 Euro je nach Gemeinde, das geht sich einfach nicht aus. Also da wird eingespart, wo geht, und unsere Klienten leben oft am Existenzminimum. Da geht es eigentlich oft nur noch über Spenden, Unterstützungsfonds, Elternvereine. Also da werden die Eltern zu Bittstellern.
Gibt es genug Unterstützungen für Eltern, die in finanzielle Notlage geraten sind?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also einerseits gibt es natürlich die Sozialhilfe. Allerdings wissen wir, dass die Sozialhilfe die Kinder wenn man mehr Kinder hat, wird das auch gestaffelt. Diese Familien leben schon an der Grenze. Also dass man sagen kann, dass diese Kinder ausreichend soziale Teilhabe möglich ist, nein, das glaube ich nicht. Meine Klienten in der Schuldenberatung haben wir die Thematik, dass die aufs Existenzminimum gepfändet werden, aber unter Umständen ein normales Einkommen haben, das halt für die Schulden hergezogen wird, dann aber, das ist nicht förderungswürdig, also da bekommen sie auch keine Wohnbeihilfe oder keine Sozialhilfe. Und das ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber für die Kinder, die in diesen Familien leben, natürlich sehr, sehr schwierig.
Müsste man da nochmal nachschärfen, dass es einfach...
Ich denke schon, dass man bei Kinderarmut nochmal nachschärfen sollte. Es gibt ja auch die Initiativen zur Kindergrundsicherung. Ich finde es gerade in einem reichen Land wie Österreich sehr, sehr wichtig, dass man jedes Kind mitnimmt. Und gerade wenn Sie den Schulstart sagen, man stellt sich ein 6-jähriges Kind vor, das das erste Mal in den Klassenverband kommt. Und da ist Zugehörigkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und jetzt stehen diese Eltern vor der Entscheidung, kaufen sie dem Kind diese Schultasche, die alle haben, oder riskieren sie die soziale Ausgrenzung? Kann man denn zu den Eltern sagen, es war eine Fehlentscheidung, diese teure Schultasche zu kaufen, um dem 6-jährigen Kind einen entsprechenden Schulstart zu ermöglichen? Oder hätten sie es nicht tun sollen? Ich finde das eine sehr schwere Entscheidung.
Gibt es eigentlich jetzt gerade zum Schulstart auch Möglichkeiten für Familien, doch noch Geld einzusparen?
Diese Familien, also erstens einmal, was bekommen sie für den Schulstart? Bei alle Familien oder jedes Kind bekommt zum Schulstart 116 Euro zusätzlich zur Familienbeihilfe, deckt aber, wie wir gehört haben, diese 500 Euro oder lassen sie es 300 oder 400 Euro sein, bei weitem nicht ab. Dann gibt es die Familien, die Sozialhilfe bekommen. Die werden in einem speziellen Projekt für Kinder nochmal angeschrieben. Die kriegen im Herbst und im so Semester wie nochmal 150 Euro. Und insofern gibt es ein bisschen Unterstützung, aber lang nicht ausreichend. Da müsste man sehr viel mehr tun.
Sie haben gerade vorhin gesagt, es ist die Miete natürlich in solchen Berechnungen drin. Wir haben die letzten Monate oder eigentlich Jahre aber immer wieder über Teuerung und den Anstieg gehört. Merken Sie das, also dass da jetzt mehr Menschen kommen, weil einfach die Wohnkosten steigen und die Teuerung so enorm ausfällt?
Ja, wir nehmen einen Anstieg fest. Vor allem letztes Jahr haben wir einen starken Anstieg gehabt an Anfragen. Und das Wohnen ist ein Riesenthema. Also Riesenthema, weil es tatsächlich so ist, dass es manchmal ist, man muss sich die Privatinsolvenz leisten können. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, sich leisten können, in Privatinsolvenz zu gehen. Für uns ist es so, wenn wir mit einem Menschen in eine Schuldensanierung gehen, dann ist für uns wichtig, dass die Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht sind. Das heißt, dass dieser Mensch... mal, wenn man die Schulden, die er zu zurückzahlen, mal weggibt, nur das, mit dem, was reinkommt und was er fürs Leben braucht, dass das im Gleichgewicht ist. Weil nur dann kann eine Schuldensanierung nachhaltig sein. Und wenn ich einen Klienten habe, wo nach Abzug aller Fixkosten nur noch 300 Euro zum für Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung übrig bleibt, dann weiß ich, der wird sich neu verschulden. Und dann kann ich es nicht mit gutem Gewissen unterstützen, wenn ich diesen Menschen in eine Privatinsolvenz begleite, weil das rechtliche Folgen hat. Also die Privatinsolvenz kann ich ja nicht da gibt es die Möglichkeit, einen Zahlungsplan oder ein Abschöpfungsverfahren zu machen. Der Zahlungsplan bin ich abhängig von Zustimmung der Gläubiger. Habe ich diese Zustimmung, bekomme ich das nicht in der Verhandlung, ist es ein Abschöpfungsverfahren. Das heißt, es wird automatisch von meinem Lohn weiter gepfändet für beispielsweise 3 Jahre. Und egal, ob das jetzt erfolgreich ist, diese 3 Jahre oder nicht, ich habe das quasi dann konsumiert. Und dann bin ich 10 bis 20 Jahre für eine Schuldensanierung gesperrt. Da gibt es keinen Plan B mehr. Zumindest 10 Jahre, kein Plan B mehr. Muss ich das mal überlegen, was das für Folgen hat für das soziale Umfeld, für die Kinder. Wenig, keine Perspektive. Und wenn ich denn so einen Klienten habe, wo ich weiß, das geht sich finanziell nicht aus, dann kann ich mit ihm nicht in die Privatinsolvenz gehen. Dann kann ich denn nur beraten, Leben mit Schulden ohne Perspektive. Und da kommen die Wohnkosten dann hinein, das Thema. Weil die Wohnkosten sind der größte Betrag, den ein Mensch mit niedrigem Einkommen ausgibt. Und die Wohnkosten sind einfach extrem gestiegen die letzten Jahre, proportional zu dem, was Menschen ausgeben können. Und ja, ich kann nur erzählen, ich hatte einen Klienten, der ist gekommen, das ist allerdings schon eine Zeit lang her, und hat mir gesagt, er hat eine Wohnung um 800 Euro. Da habe ich gesagt, das ist zu teuer, das können Sie sich nicht leisten. Das hat er zu mich gesagt, er hat mich groß angeschaut und hat gesagt, hören Sie, was wollen Sie mir hier da erzählen? Ich bin seit einem Jahr auf der Suche nach dieser Wohnung. Ich habe mich durchgesetzt bei 30 Leuten, dass ich diese Wohnung bekommen habe. Ich habe ein Jahr bei meinem Freund auf der Couch geschlafen. Da sind Ihnen dann irgendwie auch die Hände gebunden. Und das sind dann Fälle, wo man sich schon schwer tut in der Beratung, wo man die Menschen verstehen kann und ihnen die rechtliche Lage erklären muss. Das trifft viele Personen, vor allem alleinstehende Personen, selbst sehr schwer.
Ja, weil Sie jetzt sagen, Privatinsolvenz ist nicht für jeden eine Option, denn dieses Leben mit Schulden, gibt es dann noch eine Möglichkeit, aus diesen Schulden auch wieder irgendwie rauszukommen?
Ja, wenn sich die Einkommensverhältnisse ändern, man vielleicht etwas mehr verdient, wenn man eine billigere Wohnung findet. Für manche ist es erst möglich, aus den Schulden rauszukommen, wenn sie zum Beispiel keine Unterhaltspflichten mehr haben, also wenn die Kinder volljährig sind. Das ist eine Thematik bei vielen Männern, die Kinder haben, wo sie Unterhalt leisten, bei manchen Frauen auch. Da ist nämlich die Thematik, dass man noch 25% unter das Existenzminimum pfänden kann, was dann eigentlich kaum mehr möglich ist. Wir haben hier das Problem, dass das Existenzminimum gekoppelt ist an den ASVG-Richtsatz, also wo auch ganz viele andere Berechnungen dranhängen, wie beispielsweise die Pensionen, weshalb es wohl eine Erhöhung gegeben hat im letzten Jahr, aber nicht ausreichend, dass man sagen kann, dass diese Menschen überleben, gut überleben, menschenwürdig überleben können. Und eine Änderung des ASVG-Richtsatzes würde ganz viel Geld kosten und Steuerzahler. Man müsste quasi das Existenzminimum entkoppeln von diesem ASVG-Richtsatz, weil es sonst für die Regierung sehr schwer zum Finanzieren wäre.
Wenn man vom Wohnen spricht, spricht man natürlich irgendwann auch vom Eigentum. Die Rückzahlungsraten, die werden dann ja ans Einkommen gekoppelt. Bei Paaren wird die Frau schwanger, geht in Karenz. Das Einkommen ist nicht mehr so hoch, wie man meint oder mit was man kalkuliert hat. Sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man sich überlegen muss, ob man lieber Kinder oder Eigentum haben möchte?
Das haben Sie sehr pointiert formuliert. Ich glaube, wir sind viel weiter. Ich glaube, für diese junge Generation gibt es gar keine Option für Eigentum. Also wenn sie nicht etwas erben oder anders zu Geld kommen, zu einer größeren Summe, dann werden sie sich kein Eigentum leisten können. Wir haben diese KIM-Verordnung, wonach man einen entsprechenden Prozentsatz von Eigenmitteln haben muss und dann auch ein entsprechendes Einkommen, also nur einen bestimmten Anteil vom Haushaltseinkommen für Rückzahlungen zur Verfügung stehen dürfen. Und das ist selbst für sehr gut verdienende junge Leute, die nicht eine Geldspritze von zu Hause bekommen, ist Eigentum außer Reichweite geraten. Es ist für mich eher, ich sehe das eher so, dass viele junge Leute sich überlegen, für was wollen sie tatsächlich ihr Geld einsetzen. Viele Optionen gibt es da nicht. Man kann sparen, die Frage ist dann halt auf was.
Mhm.
Ist dann eine Frage der Prioritätensetzung. Manche möchten gern ein schönes Auto haben, vielleicht geht sich dann auch Urlaub aus. Und manche junge Leute sagen dann einfach, na gut, also dann arbeite ich weniger, weil für mehr geht es sich, also ich habe keine Motivation hier. Ich kann mir keine Wohnung leisten. Und dann mit einem geteilten Einkommen ist sowieso dann eigentlich eher noch die Frage, wie also wenn dann nur noch Einkommen heißt, wie finanziert man sich das Wohnen?
Mhm.
Und das ist tatsächlich diese Familiengründung eine heikle Phase. Gerade wenn Klienten mit zwei Einkommen einen gewissen Lebensstandard gewohnt sind und nicht vorausschauend planen, dass ein Einkommen wegfällt, dann kann das durchaus auch zu einer Schuldenfalle werden. Ich habe gerade kürzlich ein sehr nettes Ehepaar gehabt mit einem Kleinkind und da war das tatsächlich so der Fall, die haben sich einfach überschätzt. Also nicht in der Einkommenssituation, denn beide nicht schlecht, also die haben beide gut verdient, haben dann Kredite aufgenommen, um eine Wohnungseinrichtung zu finanzieren und dann ist die Frau ungeplant schwanger geworden und das sind dann halt immer so Situationen, wo sich dann nochmal gewaltig was ändert.
Gibt es Bereiche, in denen einfach mehrere Klienten, plump gesagt, vom Gleichen betroffen sind?
Ja, was wir machen, wir fragen die oder wir schätzen die Überschuldungsgründe ein. Und der häufigste Überschuldungsgrund ist eine Einkommensverschlechterung oder Arbeitslosigkeit, gefolgt von Fehleinschätzungen bei Anschaffung und Konsumverhalten. Dann relativ bald das Thema Selbstständigkeit, Trennung, Scheidung, Bürgschaft, Haftung ist dann das Pendant bei den Frauen, während die Männer das eher bei gescheiterter Selbstständigkeit haben. Und was wir jetzt schon beobachten, das Thema Wohnen ist in den Überschuldungsgründen gewaltig nach oben gesprungen. Das können wir schon wahrnehmen. Oft ist es eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Also beispielsweise in der Lebensmitte ist es oft einmal so, man verliert den Job, eine Scheidung kommt, vielleicht stirbt noch jemand, es passiert ein Unfall. Also so mindestens eine Mischung von 2 bis 3 Gründen, die denn das System zum Kippen bringen. Und wir müssen sagen, wir stellen auch fest, dass wir vermehrt Menschen aus der Mittelschicht haben.
Merkt man, dass es vielleicht oft einfach auch eine Verkalkulierung ist? Jetzt gerade bei den Luxusgütern, Urlaub gebucht, Kredit aufgenommen, zurückgezahlt oder auch beim Auto. Das schönere Auto gekauft, aber halt die Erhaltungskosten nicht mitgerechnet.
Ja, manchmal ist es schon eine Frage der Überschätzung. Gleichzeitig ist der Lebensstandard, der da präsentiert wird, in Vorarlberg schon sehr hoch. Der Druck mitzumachen, dabei zu sein, ist schon sehr hoch. Wir erleben das vor allem dann in der Beratung, wenn es darum geht, dass man das Auto weggeben muss. Also wenn Sie in eine private Insolvenz gehen, wird alles verwertet. Und da ist es oft das Thema, dass das Auto verkauft werden muss. Und das schmerzt die Menschen. Warum schmerzt es? Ich denke, da gibt es praktische Gründe natürlich vom Transport her, aber da gibt es dieses Thema Sichtbarkeit. Es ist ja sehr stark von Scham besetzt, kein Geld zu haben. Wenn das Auto weg ist und man dann nur noch zu Fuß unterwegs ist, die Familie wird sehr schnell in der Nachbarschaft sichtbar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Heutzutage kann man vielleicht noch ein bisschen argumentieren mit Klimaschutz. Also die jüngere Generation kann sagen, nein, ich bin jetzt Klimaschützer geworden. Für mich ist der CO2-Abdruck besser. Das ist vielleicht anders wie vor 20 Jahren. Da hat man dieses Argument eher belächelt. Aber die Sichtbarkeit und in der Öffentlichkeit, dass es bekannt wird, dass man finanzielle Schwierigkeiten hat, das ist sehr schambesetzt. Das berichten die Klienten auch.
Mhm. Jetzt haben wir während der Pandemie, da hat man das Problem mit der Kurzarbeit, da war das mit dem Einkaufen damals jetzt nicht so ein Thema, zumindest in Person nicht. Aber Online-Shopping, das hat sich ein bisschen weitergezogen. Dort ist eigentlich gang und gäbe, mit Kreditkarte zu zahlen, mit Klarna erst in einem Monat später. Das klingt attraktiv, aber irgendwann ist die Zahlung ja doch fällig. Gibt es viele Personen, die das dann nicht mehr einrechnen?
Spannend, dass Sie Corona bringen. Für viele Klienten, für uns war Corona-Zeit im Sinne der sozialen Teilhabe ein eine Zeit, wo sie leichter teilnehmen konnten, weil man ist nicht mehr in die Gastronomie gegangen, man hat sich privat getroffen und das war wesentlich billiger. Das ist für viele auch, die haben tatsächlich da einsparen können, ohne dass sie einen Verlust hatten, weil sie niemanden ein, also weil sie halt die Gastronomie geschlossen war. Und wir wissen, dass wenn man Bargeld, mit Bargeld zahlt, dass die Hemmschwelle, Geld auszugeben, geringer ist. Und diese ganzen, ob ich mit Karte zahle oder digital, also Online-Shop, dann zahle ich auch mit Karte oder zahle jetzt, kauf jetzt, zahl später. Das sind alles so Modelle, wo man eigentlich die Hemmschwelle heruntersetzt, wo es einfach ist, wo man nicht einmal von der Couch aufstehen muss, man kann einkaufen. Das ist sehr komfortabel und hilft vielen. Und gleichzeitig ist halt die Hemmschwelle niedriger, die Verlockung größer und führt natürlich schon dazu, dass Geld ausgeben wird, wo man vielleicht nicht so gut überlegt.
Wir haben im Vorgespräch noch kurz über die jungen Menschen gesprochen, dass mittlerweile bei der Jobsuche man sich schon überlegen muss, wo sind die Verdienstmöglichkeiten größer, wo ist der Kollektivvertrag besser und vielleicht nicht mehr so ganz dieses mach was gern tust.
Ja, ich würde sagen, schon mach, was du gern tust, nur weite deinen Blick, lass auch Dinge zu, die dir vielleicht im ersten Moment nicht so eingängig sind. Und ich glaube, es ist schon wichtig, hinzuschauen, wo kann ich, für was kann ich gut leben. Und es gibt eben ganz große Unterschiede. Es ist ein großer Unterschied, ob ich Friseurin bin. Und es ist ganz wichtig, dass es Friseure gibt. Und nur ist klar, dass sie in einem Metaller-Kollektivvertrag deutlich mehr verdienen. Also meistens sind diese Sparten, wo tendenziell mehr Frauen sind, sind schlechter bezahlt, viel schlechter bezahlt. Das ist historisch so gewachsen, hat eigentlich überhaupt keinen fundierten Grund. Und ich denke, dass es, mir liegen da halt vor allem junge Frauen am Herzen, dass sie sich gut überlegen, wie haben sie mit ihrem Einkommen ein Auskommen. Und das startet halt bei der Berufsentscheidung. Wie weit gehe ich im Bildungsweg, wobei nicht jeder Bildungsweg, höhere Bildungsweg automatisch mit mehr Geld zusammenhängt. Aber in welche Sparte, gell? Was kann ich da verdienen? Wie hoch sind die Mietkosten der ersten Wohnung? Was für Lebensentscheidungen triffe ich? Wir wissen beispielsweise, es gibt eine Scheidungsrate, die liegt rund bei 40%. Also weder ich noch Sie würden unsere Zukunftsvorsorge auf ein Versicherungsmodell geben, wo wir zu 40% verlieren. Aber bei solchen, bei Beziehungsentscheidungen, da spielen viele emotionale Aspekte eine Rolle. Und traditionell ist es so, dass sich eher Männer mit den Finanzen auseinandersetzen wie Frauen. Und da dürfte ein gewisses Tabu geben, sich mit Finanzen für Frauen auseinanderzusetzen, also zu wenig. Also in den Schulen sind wir oft einmal ein bisschen schockiert, weil ich würde mir einfach wünschen, dass es ein höheres Bewusstsein gibt für Frauen, dass sie für ihre finanzielle Sicherheit selber Verantwortung tragen müssen. Und zwar das ganze Leben einfach überlegen, welche Entscheidungen haben welche Konsequenzen. Also da geht es nicht um die Frage, bleibe ich zu Hause bei den Kindern oder gehe ich arbeiten, aber zumindest die Frage, bleibe ich zu Hause bei den Kindern, was kriege ich für Äquivalent dafür? Und das Pensionssplitting beispielsweise ist nett, aber wir wissen, ein Promille macht dieses Pensionssplitting. Das sind Zahlen, die sind minimal, wer das tatsächlich macht. Und nur dazu ist es freiwillig. Also wenn ich einen Partner habe, der sagt, will ich nicht. Dann kann ich sagen, will ich trotzdem? Sagt er, will ich nicht. Und dann geht es nicht. Und dann habe ich eigentlich für diese Kindererziehungszeiten ganz wenig, kriege ja nur 4 Jahre von diesen. Wenn ich bei einem Kind zu Hause bleibe, kriege ich nur die ersten 4 Jahre für die Pension angerechnet. Und das muss man sich ja mal auf der Zunge vergehen lassen, das ärgert mich nämlich jedes Mal. Das ist nämlich nur das weibliche Medianeinkommen. Also Medianeinkommen sind immer weniger, das ist quasi das Gemittete, das weniger wie das Durchschnittliche schon mal. Und dann ist es das weibliche Einkommen und nicht das Einkommen der also was Männer und Frauen im Durchschnitt verdienen. Das heißt, das Niedrigste, was es gibt, das kriegen Frauen für das, dass sie bei den Kindern daheim bleiben können. Das heißt, da haben sie schon Einbußen. Und jedes Jahr, dass sie daheim bleiben und nicht in Teilzeit arbeiten, senkt es halt die Pension. Weil wir haben ein System, wo die Lebensarbeitszeit durchgerechnet wird. Das war mal anders. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, da waren die letzten 15 Jahre waren relevant für die Pension. Das hat man dann geändert. Leider hat es keinen großen Aufschrei vor den Frauen gegeben, weil das hat im ersten Moment gerecht ausgeschaut, gell? Wir machen die Lebensarbeitszeit, ja, ist länger. Nur niemand hat mitbedacht, oder man hat zu wenig mitbedacht, dass da diese Zeiten, wo Frauen Sorgearbeit gemacht haben, zu wenig mit einbezogen werden. Und jetzt ist es so, wenn eine Frau eigentlich einige Jahre bei den Kindern daheim ist, wird sie nie eine volle Pension kriegen. Und deutlich, und dann sind wir dann bei diesem Thema, das meine ich natürlich an Weitenbogen, ich weiß, ich habe gerade die Tage Statistik gesehen, dass die Vorarlberger Frauen, also was muss man tun, dass man die geringste Pension hat in Österreich? Man muss eine weibliche Person in Vorarlberg sein. Die Frauen in Vorarlberg haben die niedrigste Pension von ganz Österreich. Wir sind unter den Tirolern. Und ich finde, das sagt da wirklich viel aus. Warum? Und dieser Pensionsgap ist riesig. Also die Männer sind, glaube ich, bei 2,4 ungefähr, die Frauen bei 1.200. Und das sind halt so Lebensentscheidungen, die junge Frauen sehr früh treffen. Und ich mache oft Vorträge über Frauen und Geld. Und da ist das Thema. Und das macht mich dann immer ein bisschen traurig und nachdenklich, weil wenn Frauen sich das bewusst sind, sind sie 50 und sitzen dann im Vortrag. Und da ist der Zug abgefahren. Mhm.
Weil Sie jetzt gerade die jungen Menschen ansprechen, die denken jetzt vielleicht nicht so direkt an die Pension,
leider,
wie
ja.
Das ist. Wie ist das Finanzverständnis der jungen Menschen aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich finde, es gibt noch viel zu tun. Meine Überzeugung, es gibt eine Studie dazu von der OECD, gibt es gerade eine Studie, die besagt, dass von 40 Ländern ist Österreich auf Platz 2. Dazu habe ich gelesen von einer Wirtschaftsforscherin, die gesagt hat, na gut, aber diese Fragen nicht das Basiswissen ab, um nicht in Überschuldung zu gehen. Ausschlaggebender ist da die PISA-Studie. Und die PISA-Studie sagt dann wiederum, dass 20% der Jugendlichen kein Wissen darüber haben, wie sie Überschuldung verhindern können oder wie die das Basiswissen haben. Ich denke, es ist sehr wichtig, da Maßnahmen zu ergreifen.
Mhm. Bei uns, also in Vorarlberg, gibt es ja den Finanzführerschein. Mhm. Wäre es aber eigentlich wichtig, da schon im Elternhaus anzufangen, wie man das Taschengeld richtig einteilt oder dass
ja,
man
genau.
Da einfach bei den Kindern schon anfängt eigentlich?
Genau. Also der Umgang mit Geld, was man wird ein Stück weit vererbt, das fällt im Elternhaus an. Da wieder, Geld ist ja tabu, man spricht nicht drüber. Nein, es ist wichtig, drüber zu reden. Und es ist dann schon das Thema, wie viel Taschengeld kriegt ein Kind. Das sollte entsprechend dem familiären Einkommen sein. Und dabei lernen Kinder halt auch, wenn ich mir das kaufe, geht sich das andere vielleicht nicht mehr aus. Aha, ich kaufe mir da vielleicht nicht das Markenprodukt. Dann kann ich mir das andere kaufen oder ich muss sparen. Es geht darum, haushaltend zum Lernen. Und wenn sie mit den Eltern sprechen, wissen sie auch, was kosten Wohnen, was kosten Essen. Was sind denn einfach, wenn ich jeden Tag 3 Euro für Snacks ausgibt, was macht das auf einen Monat aus? Einfach eine Bewusstheit drüber zu haben, damit man vorbereitet ist, wenn man denn selbsterhaltungsfähig sein sollte. Das ist wichtiger im Elternhaus. Und dann ist halt der zweite Schritt in der Schule. Das ist eigentlich der einzige Ort, wo man dann alle wieder flächendeckend erreicht. Und da hängt es halt sehr viel davon ab, vom Engagement der Lehrer. Es ist zwar in den Schulplänen, in den Lehrplänen schon ein Stück weit drinnen, aber nicht wie tief, wie viel, wie genau. Und das hängt auch davon ab, ist der Lehrer firm? Es gibt meines Wissens keine konkrete Fortbildung für Lehrer, wo sie Finanzwissen lernen. Das müssen sie sich halt selber arbeiten. Und das hängt dann halt davon ab, eher ein bisschen vom Zufallsprinzip. Also wir haben auch das Angebot vom Finanzführerschein. Und auch das hängt davon ab, gibt es Lehrer in den Schulen, die uns buchen, die wünschen, dass wir in die Schulen kommen und den Kindern Basiswissen vermitteln.
Frau Strehle-Hechenberger, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Wir
gerne.
Hoffen, dass sich das mit dem Finanzführerschein vielleicht bessert und die Schulden in der Zukunft dann zumindest weniger sind.
Danke fürs Gespräch.
Und bei Ihnen, liebe Zuseher, möchte ich mich fürs Dabeisein bedanken. Ich hoffe, wir dürfen Sie auch nächste Woche bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus begrüßen. Ja.